Wir gehen zurück in das Jahr 1849 und wir schreiben den 23. Dezember. Heute, am 23. Dezember, wurden wir alle nach dem Semjow-Platz gebracht. Dort verlas man uns das Todesurteil, ließ uns das Kreuz küssen, zerbrach über unseren Köpfen den Degen und machte uns die Todestoilette mit weißen Hemden. Dann stellte man drei von uns vor dem Pfahl auf, um das Todesurteil zu vollstrecken. Ich war der Sechste in der Reihe. Wir wurden in Gruppen von je drei Mann aufgerufen und so war ich in der zweiten Gruppe und hatte noch mehr als eine Minute zu leben. Ich denke an dich, mein Bruder, und an die Deinen. In den letzten Minuten standest du in meinem Geiste vor mir. Da fühlte ich erst, wie sehr ich dich liebe, mein geliebter Bruder. Ich hatte noch kurz Zeit, meine Nachbarn zu umarmen und Abschied zu nehmen. Doch dann wurde schließlich Retett getrommelt und die an den Pfahl gebundenen wurden zurückgeführt. Und man las uns vor, dass seine kaiserliche Majestät uns das Leben schenkte. Dann wurden die endgültigen Urteile verlesen. Einer allein wurde begnadigt, wir andere für 4 Jahre Arbeitslager verurteilt. Das ist ein Ausschnitt aus dem Brief von Fjodor Michailowitsch Dostojewski an seinen Bruder. Und diese Szene ist ja eine Schlüsselszene in seinem Leben. Einem Leben, das sehr aufregend war, das pulsiert hat voll Leben und verzweifelt war am Zweifel. Wo große Erfolge gefeiert wurden als ein Schriftsteller von Weltniveau, ein Star, und wo er am Boden zerstört war und manchmal nicht wusste, wie er überleben sollte, weil er nichts mehr zu essen hatte. Das Leben von Dostojewski ist eine Achterbahnfahrt und es ist etwas ganz Besonderes. Er war ein ganz besonderer Mensch, ein ganz besonderer Mann, der geglaubt hat und gezweifelt hat wie kaum ein anderer im 19. Jahrhundert. Und deshalb haben wir ihn ausgesucht, weil er ein History Maker ist. Und vielleicht sagen jetzt einige, Dostojewski? Naja, also mich hat er nicht so geprägt. Ja, nicht so direkt. Aber wir werden gleich mal hören, dass die Wirkung und der Einfluss von Dostojewski weit über seinen Tod hinausging. Ja, eigentlich da erst angefangen hat und uns heute immer noch erreicht. Zweifelnder Glaube, das ist so das Thema und das habe ich so in der Vorbereitung auch gemerkt. Ich muss sagen, ich bin kein Dostojewski-Kenner, kein Experte, sondern ein Liebhaber. Ich habe so mein Erlebnis gehabt, wie Dostojewski mich gefunden hat. Ich habe nämlich während dem Studium als Buchbinder gearbeitet, um mir Geld zu verdienen und da musste ich so Bücher eben wieder reparieren und zusammenbinden und eines Nachmittags ist mir eine Seite rausgefallen aus einem Buch und ich musste diese Seite dann aufheben, musste die mir halt genau angucken und lesen, wo die jetzt in das Buch reinkommt und das war genau diese Todesszene, die auf dieser Seite war und ich habe diese Todesszene gelesen und es hat mich total gepackt und ich wollte wissen, wie geht das weiter, wie überlebt er das in Sibirien und habe gelesen und gelesen und am nächsten Tag habe ich mir die Biografie gekauft und dann habe ich mir das Buch gekauft und dann noch ein Buch und dann habe ich da angefangen zu lesen und Dostojewski ist am Anfang nicht so einfach, ja, russische Prosa des 19. Jahrhunderts. Aber wenn man mal so drin ist, dann packt einen das. Und manchmal war ich im Lesen so drin, dass ich gar nicht mehr wusste, wie spät es ist oder wo ich überhaupt bin. Weil es so fesselnd ist und weil es so beeinflussend ist, weil es einen so nachdenklich macht. Weil auf der einen Seite die Bücher richtig dick sind. Das ist zum Beispiel ein Roman, muss im Deutschen schon in 2 Büchern, Die Brüder Karamassow. Das ist richtig dick. Auf der anderen Seite geht die Zeit so schnell rum, wenn man die liest. Und manchmal ist jeder Satz ein Gewinn und jeder Satz bringt einen zum Nachdenken. Und es ist sehr, sehr faszinierend. Das geht nicht nur mir so. Und ich bin ja nur ein Laie. Ich bin ein Dostojewski-Liebhaber. Ich habe mich durch seine Romane gekämpft und mich beglückt und manchmal gekämpft damit, dass ich das alles verstehe. Und Russisch kann ich leider auch nicht. Bisschen tschechisch, aber das auch schon nicht mehr richtig. Aber diese Bücher von Dostojewski wurden zum Beispiel, das Buch Schuld und Sühne wurde 21 Mal übersetzt, allein ins Deutsche. Weltweit noch viel, viel öfters, fast in jede Sprache, große Sprachgruppe der Welt. Allein 21 Mal ins Deutsche, das sieht man, wie wichtig jeder Satz eigentlich da ist und wie viele Menschen sich Mühe machen. Er hat einen großen Einfluss überhaupt natürlich auf viele Gelehrte. Die ganze Philosophie, die Existenzialphilosophie des 20. Jahrhunderts, Camus, Sartre, Heidegger, alle waren sie beeinflusst von Dostojewski, von seinen Schriften. Camus hat mal gesagt, der eigentliche Prophet des 20. Jahrhunderts ist Dostojewski. Nietzsche hat gesagt, der einzige Psychologe, von dem er je was lernen konnte, war Dostojewski. Und das sagt er, obwohl er ein Christ war. Das ist Nietzsche schwer gefallen zu sagen. In der Literatur, Stefan Zweig, Hermann Hesse, Thomas Mann, all diejenigen sagen, sie wurden beeinflusst von Dostojewski. Freud und Adler in der Psychologie und in der Psychotherapie sagen, sie haben gelernt, von wem? Von Dostojewski. Also ihr seht, sein Einfluss war riesig und man könnte die Predigt füllen, wenn man einfach so weitermacht. In der Theologie vielleicht noch Karl Barth. In seinem berühmten Römerbrief zitiert er nur Martin Luther öfters als Dostojewski. Turneisen, und dann könnte man, wie gesagt, weitermachen. Wie groß der Einfluss war. Warum? Weil sein Leben sich wiedergespiegelt hat in seinen Büchern. Seine Biografie, und die war eben voller Glauben und voller Zweifel, voller Hingabe, die spiegelt sich wieder in einem großen literarischen Werk. Und wir haben gehört, er wurde 1821 geboren, hat dann so das 19. Jahrhundert bis 1881 gelebt. Und einfach mal so ein paar Daten im 19. Jahrhundert, oder ich habe das zumindest nicht immer parat. 1821, wo er geboren ist, ist Napoleon gestorben. 10 Jahre später ist Goethe gestorben. Der erste Elektromotor wurde erfunden. Morse hat das Schreibtelegraph erfunden. In Deutschland war 1848 die Märzrevolution, in Frankreich die Februarrevolution, 1860 kam Lincoln nach Amerika, Bürgerkrieg begann und so weiter. Also in dieser Zeit hat Dostojewski gelebt, in einer Zeit in Europa, in Russland, wo Russland eine Weltmacht war, der Zar geherrscht hat und die Reichen Europa bereist haben, sozusagen eine erste kleine Globalisierung war das. Und da ist Dostojewski hineingeboren in ein kleinbürgerliches Milieu als zweites Kind. Die Mutter schwer krank, ist dann später gestorben. Der Vater wurde von einem eigenen Knecht erschlagen. Also es war alles nicht so einfach. Er hat dann studiert, Bauingenieurwesen in einer Militärschule. Das hat ihn völlig angeödet. Er hat Tagebuch darüber geschrieben. Es muss furchtbar gewesen sein. Und er hat dann noch so ein bisschen gearbeitet danach, aber er war sehr zurückgezogen, hat in einer kleinen Einzimmerwohnung gehaust, muss man sagen, hat wenig Geld gehabt, hat dann nicht mehr gearbeitet, war sehr introvertiert, war krank, hat immer wieder epileptische Anfälle bekommen, lag dann da mit Schaum vorm Mund. Also es war kein schönes Leben. Und dann hat er angefangen zu schreiben und hat gesagt, das versucht er, da möchte ich alles hineinlegen. Und er hat geschrieben, und so wie seine Existenz war, dass er immer wieder gekämpft hat mit seinem Leben, um zu überleben, so hat er auch geschrieben. Und sein erster Roman hieß dementsprechend Arme Leute. Das war sein Leben, Arme Leute. Und das, diesen Roman hat er geschrieben und von einem Tag auf den anderen wurde dieser Roman zum Bestseller. Der wurde gefeiert und die Leute fanden es toll und das war völlig faszinierend. Er hat tolle Kritiken bekommen und Belinsky, das war so der intellektuelle Superstar Russlands, der hat den hochgelobt und hat gesagt, jeder, der irgendwas auf sich hält in Russland, der muss Arme Leute lesen. Und plötzlich war Dostojewski vom im Hinterzimmer, kranken, einsamen, plötzlich mittendrin im intellektuellen Russland. Alle wollten mit ihm reden und er hat sich da in verschiedenen Gruppen getroffen und er wusste gar nicht so richtig, war total unsicher. Aber es war spannend. Er hat plötzlich Geld gehabt, um sich was zu kaufen und hat sich dann eben mit seinem Förderer Belinsky immer wieder getroffen und hat dann revolutionäre Briefe gegen das Zarentum vorgelesen, die Belinsky geschrieben hat. Und das fand der Zar nicht so gut. Und dann wurde er verhaftet, war 8 Monate in Haft. Und dann kam diese Szene, die wir gerade gehört haben, das Todesurteil und die Begnadigung. Es war sozusagen ein Show-Urteil. Das wussten die vorher schon, nur die Beschuldigten wussten es nicht. Diese 4 Jahre Sibirien, die waren dann der Horror. Und das war sehr, sehr schwer für Dostojewski. Und ich lese mal wieder aus einem Brief an seinen Bruder so ein paar Eindrücke vor aus dem Straflager. Wir wohnen in einem alten, baufälligen Holzhaus, das längst als unbewohnbar hätte abgebrochen sein sollen. Im Sommer ist es unerträglich heiß, im Winter unerträglich kalt. Alle Bohlen sind morsch, auf dem Boden liegt der Schmutz zolldick. Die Decke ist undicht und tropft, überall ist Durchzug. Wir sind wie Heringe in einem Fass verpackt. Im Vorraum ist ein hölzerner Trog für die Notdurft aufgestellt und der Gestank ist unerträglich. Alle Gefangenen stinken wie Schweine. Flöhe, Läuse und anderes Ungeziefer ist da in Mengen. Diese 4 Jahre in dieser Hölle, in diesem Kellerloch, die haben Dostojewski geprägt auf zweierlei Weise. Einmal dieses Elend, dieses körperliche Elend, diese Armut, diese Verrohung der Sitten mit lauter zum Tode verurteilten Mördern zusammen und er, der zurückgezogene Introvertierte, der immer wieder seine epileptischen Anfälle bekommen hat, all das war furchtbar für ihn. All das hat ihm am Leben verzweifeln lassen und er hat immer wieder gefragt, warum lebe ich? Warum er das überlebt hat, sagt er, war auf dem Gang, wo sie nach Sibirien dann vom Schafott abgeführt wurden, hat ihm jemand ein Neues Testament in sein Todeshemd gesteckt. Und dieses Neue Testament war 4 Jahre das Einzige, was er bei sich hat, das Einzige, was er lesen konnte. Und er hat sich daran geklammert. Er hat jeden Tag dieses Neue Testament gelesen. Manchmal hat das den Mitgefangenen vorgelesen, manchmal alleine. Und er hat alles hineingeschrieben, alle seine Gedanken, alle seine Zweifel, alle seine Hoffnung, die er hatte, hat er hineingeschrieben zwischen die Zeilen, zwischen die einzelnen Bibelverse. Und dieses Neue Testament kann man heute im Dostojewski-Museum in St. Petersburg anschauen, weil es Dostojewski bis zu seinem Tode bei sich hatte. Und dieses Neue Testament, das war seine Hoffnung in der Verzweiflung dieser Welt. Und dieses Bild in Sibirien zwischen dieser Katastrophe seines Lebens auf der einen Seite und zwischen dem Evangelium der Hoffnung im Neuen Testament auf der anderen Seite. In dieser Spannung lebte Dostojewski. Diese 4 Jahre und danach auch. Danach wurde er freigelassen, ist dann wieder erst in den Militärdienst gegangen, damit er irgendwie resozialisiert wird, damit er irgendwas hat. Ein Offizier hat ihm dann geholfen, eine Wohnung und so hat er langsam wieder angefangen zu leben. Ist langsam wieder zum Leben zurückgekommen und was sollte er machen? Er hat geschrieben. Er hat geschrieben, wieder versucht, Romane zu schreiben und Aussichten aus dem Kellerloch zum Beispiel. Oder er hat geschrieben, wie Leute in der Verzweiflung sind, wie Dämonen sie packen, die Dämonen. Und all das, was er erlebt hat, das hat er versucht in seine Romane zu packen. Und das ist das, was so faszinierend ist, wenn man das liest. Aufzeichnungen aus dem Totenhaus ist sein Bericht über 4 Jahre Sibirien. Und der Erfolg kam nicht mehr so, wie er mal war. Nicht so wie bei arme Leute. Er hat manchmal gute Rezensionen bekommen, manchmal schlechte. Und er hat sich verschuldet. Und er hat gedacht, was kann man gegen Schulden machen? Er spielt, um mehr Geld zu bekommen. Aber das ist natürlich ins Gegenteil ausgeschlagen. Seine Spielschulden wurde höher. Und so hat er seine Romane, bevor er sie geschrieben hat, verkauft an Zeitungen. Und jede Woche hat er dann ein Kapitel geschrieben und es wurde in der Zeitung dann abgedruckt. Und so hat er sozusagen Stück für Stück sein Leben verkauft. Er hat dann geheiratet, Kinder bekommen, Einige Jahre später ist seine Frau gestorben, sein Sohn ist gestorben. Irgendwie ging das Leben so weiter. Es war schwer im Russland des 19. Jahrhunderts. Und Dostojewski war schwer. Die Schwermut hat ihn immer wieder gepackt. Die Zweifel, warum bin ich überhaupt da? Was für einen Sinn hat mein Leben? Warum? Was bin ich überhaupt? Was findet denn Gott an mir? Findet Gott irgendwas in mir? Und er hat dann immer wieder in diesem Neuen Testament gelesen, hat immer wieder von dieser Hoffnung, von dieser Auferstehungskraft gelesen und hat gedacht, ja, wo ist diese Auferstehungskraft denn in meinem Leben? Weil sein Leben fühlte sich oft schwer an. Dann hat er ein zweites Mal geheiratet und hat verschiedene Auslandsaufenthalte gehabt in Europa, hat eine Kur gemacht, auch in Deutschland, war in Baden-Baden, kam wieder zurück, dann ist wieder ein Sohn gestorben. Also das war gar nicht so einfach, sein Leben. Aber seine Frau hat versucht, sein Leben in den Griff zu bekommen, hat bessere Verträge rausgeschlagen und er hat weiter geschrieben wie ein Besessener. Und geschrieben, weil das ist das, was er konnte. Sein Leben hineinbringen in eine literarische Form, andere mitzureißen, seine Zweifel aufzuschreiben, seine biblischen Figuren, die er im Neuen Testament entdeckt hat, in literarisch zu verpacken. Und wenn man dann in seinen Romanen liest, dann entdeckt man plötzlich Jesus und Maria und einzelne Jünger und man merkt plötzlich, da kommen Dinge zusammen, dass Russland des 19. Jahrhunderts, diese Realität, diese Wirklichkeit, diese Zweifel, diese Schwere und dann kommen diese biblischen Gestalten da hinein, sie entwickeln sich heraus und diese Hoffnung und diese Auferstehungskraft entsteht in diesen Romanen. Sehr, sehr spannend. Und gegen Ende seines Lebens kriegen sie ihr Leben immer mehr in den Griff. Sie haben Geld, sie können sich endlich einen Hof kaufen, etwas außerhalb der Stadt und können dort leben als Familie. Und dann gegen Ende im letzten Jahr 1880 wird in Moskau das Puschkin-Denkmal eingeweiht. Und Dostojewski wurde auserwählt, die Festrede zu halten. Und er hält diese Festrede und es ist ein Rausch. Er redet sich in Ekstase und die Leute sind begeistert. Sie liegen ihm förmlich zu Füßen. Alles andere muss abgesagt werden. Alle anderen Festredner, die kommen, sie gehen zurück und sagen, nein, 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 nach dieser Rede wollen wir nicht mehr reden. Dostojewski hat alles gesagt. Und mit einem Schlag ist er sehr berühmt und alle wollen was von ihm. Und er hat noch die Kraft, im letzten Jahr dieses große Werk, die Brüder Karamasow, fertig zu schreiben. Und er kann seinen Ruhm überhaupt nicht mehr genießen. Und 1881 stirbt er. Er hat viele Romane hinterlassen, viele tausende von Seiten an Briefen an seinen Bruder. Und zu seiner Beerdigung kamen über 60.000 Menschen. Dostojewski hat in seinem Leben Glauben und Zweifel vereint. Und ich glaube, es ist für uns, die wir in einem relativen Wohlstand leben, auf der einen Seite schwer nachzuvollziehen. Schwer nachzuvollziehen, wenn man wirklich nicht weiß, was man essen soll. Wenn man wirklich unter körperlichen Qualen, vielleicht wissen manche, wenn man unter wirklich schweren Krankheiten leidet. Bei Dostojewski kamen diese Sachen zusammen und das war sein Ringen auch mit Gott. Das war sein Ringen mit Gott. Gott, wie zeigst du dich? Wie zeigst du dich auch in der Gesellschaft? Dostojewski war nicht nur auf sich selbst fixiert, sondern er hat sich gefragt, ist das Zarentum richtig? Wie zeigt sich Gott hier in Europa? Wie zeigt sich Gott in Russland? Wie ist das überhaupt? Und er hat gezweifelt, ob Gott überhaupt noch da ist. Und diese Zweifel kamen und er hat sie aufgeschrieben und ausgeschrieben, um dann wieder zu sagen, wo ist die Hoffnung? Wo ist diese Auferstehungskraft? Tod und Auferstehung, das waren die zentralen Motive. Und ein Vers, der ihn über sein ganzes Leben begleitet hatte, kommt aus Johannes. Wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, bleibt es allein. Wenn es aber stirbt, bringt es reiche Frucht. Und dieses Wort von Jesus, das kann man sagen, wurde auch an Dostojewski selbst real. Er selbst hat sich dann so gesehen, als dieses Weizenkorn, das auch in die Erde gefallen ist und das, wo Gott reiche Frucht draus gemacht hat. Und sein ganzes Leben war dieses, ich muss sterben, aber ich weiß, diese Hoffnung ist größer, auch über den Tod hinaus. Auch jetzt das Leiden, das ich habe, die Zweifel, die kommen, da ist jemand, der ist größer. Und diese Hoffnung und diese Verzweiflung, dieses Leben und dieser Tod, diese Gegensätze, die spiegeln sich wieder in allem, was da ist. Paul Schütz hat dazu mal gesagt, wie ein Jagdhund nach der Fährte Gottes sucht er in der Welt nach Gott. Und diese Zweifel, die waren existenziell, die waren immer wieder da, die kamen immer wieder aus seinem Kopf heraus. Eine Person in die Brüder Karamassow, denen hat er das mal so in den Mund gelegt. In dieser Welt wird das Leid nicht aufgehoben. In ihr gibt es keine Antwort. Die einzige mögliche Antwort ist die Tatsache der Auferstehung Jesu. Diese Welt mit allem Leid ist nicht alles. Das Leid ist eine Folge des Abfalls von Gott. Und die Auferstehung Jesu ist ein neues Kapitel der Geschichte Gottes mit den Menschen. Und diese beiden Dinge kamen zusammen. Und ich glaube, dass die bei uns heute vielleicht nicht in dieser extremen Form, aber auch zusammenkommen. Ich kenne nicht so dieses körperliche Leid, ich bin nicht am Hungern und ich bin, Gott sei Dank, auch nicht schwer krank. Aber die Zweifel sind auch in meinem Kopf. Auch in meinem Kopf sind die Fragen, wie ist das eigentlich? Wie ist das eigentlich, wenn wir das hören mit dieser Aktion der Micha-Initiative im Kongo? Wie ist das eigentlich mit Ungerechtigkeiten weltweit? Was sagt Gott dazu? Wie ist das eigentlich in Deutschland? Und ich frage mich manchmal, wo ist Gott denn da? Ich frage mich in meinem Leben, was macht eigentlich Sinn? Und ich möchte da eigentlich gar nicht so gern drüber reden, weil ich natürlich lieber gerne als der Strahlemann-Prediger Tobias Feixx gesehen werde. Und das wollen sagen, ja, am besten, das war eine gute Predigt. Aber manchmal zweifle ich genau daran, habe ich überhaupt was zu sagen? Was passiert, wenn alle das blöd finden? Ist nicht schlimm, das ist jetzt eine Kleinigkeit. Da geht es doch nicht um die Existenz. Und trotzdem bohren sich viele Fragen oft in meinen Kopf. Und manchmal glaube ich, dass wir als Christinnen und Christen diese Zweifel, die, ich behaupte einfach mal, bei jedem von uns immer wieder da sind, in ganz unterschiedlicher Form, in ganz unterschiedlicher Größe, dass wir die behalten wie einen Schatz. Dass die in uns sind und wir sie behalten und wir teilen sie nicht, wir öffnen das nicht. Und wenn wir was von Dostojewski lernen können, dann ist es dieses Öffnen. Dostojewski hat es in Literatur getan, das ist vielleicht nicht jedermanns Sache. Aber ich glaube, es ist wichtig, über unsere Zweifel zu reden. Über manche Zweifel kann man vielleicht erzählen, hier vor allem im Gottesdienst, wo nachher die Möglichkeit ist. Manche brauchen vielleicht auch einen besseren Rahmen. Da sind immer wieder Leute da, rede über deine Zweifel. Zweifel können natürlich zur Verzweiflung führen, aber sie können auch deinen Glauben reif machen. Zweifel nicht als intellektuelle Spielerei, sondern als existenziellen Fragen, wie bei Dostojewski, wo es wirklich um alles geht, sind auch etwas Gutes. Glauben und Zweifeln gehört sogar zusammen. Und wir sehen das in der Bibel an ganz vielen Stellen, im Alten und im Neuen Testament. Die Propheten, wie zum Beispiel Jeremia, der gezweifelt hat an seiner Berufung, an seiner Tat, ob er überhaupt ein guter Prophet ist, der sogar den Tag seiner Geburt verflucht hat. An den Jüngern, die mit Jesus jeden Tag zusammen waren und die gezweifelt haben an seinen Worten. An Thomas, der nicht glauben konnte, der gezweifelt hat und der an die Wunde Jesu langen musste, um es zu glauben. Zweifel gehören zum Glauben dazu. Sie sind, weil wir hier auf dieser Erde leben, zwischen Tod und Auferstehung, zwischen der Schwerkraft unseres Alltags, die uns immer wieder runterzieht mit all den Gedanken, mit all den Zweifeln und zwischen der Auferstehungskraft Jesu, die uns nach oben zieht. Dazwischen leben wir alle und die Zweifel sind normal. Und ich glaube, es ist gut, sich seinen Zweifeln zu stellen, sie auszusprechen, ihnen manchmal nachzugehen, ihm nicht nur den Raum zu geben, um zu verzweifeln, sondern diesen Raum zu geben, mit anderen darüber zu reden, zu beten, um im Glauben zu wachsen, Aus Zweifeln können auch gute Früchte wachsen. Und ich glaube, das ist was Gutes. Ich glaube und möchte ein Plädoyer fürs Zweifeln hier aussprechen und sagen, Leute, zweifelt ja, aber verzweifelt nicht daran. Bleibt nicht damit alleine, sondern teilt sie, damit sie dem Glauben dienen. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Ein englischer Autor, Peter Rowlin, hat mal einen schönen Satz gesagt, den ich uns vorlesen möchte, der mich sehr beeindruckt hat und der das Ganze meiner Meinung nach gut auf den Punkt bringt. Man fragte mich, ob ich die Auferstehung leugne, ob ich daran zweifle, dass Jesus auferstanden ist. Ich antworte, ja, selbstverständlich. Jeder, der mich kennt, weiß, dass ich die Auferstehung leugne. Jedes Mal, wenn ich meinem Nächsten nicht helfe, jedes Mal, wenn ich an Menschen vorübergehe, die arm sind, verleugne ich die Auferstehung. Jedes Mal, wenn ich in einem ungerechten System teilnehme, verleugne ich die Auferstehung. Und ich bestätige die Auferstehung. Ab und zu bestätige ich die Auferstehung. Wenn ich mich für diejenigen einsetze, die am Boden sind, dann bestätige ich die Auferstehung. Wenn ich für die Menschen spreche, deren Zungen gelähmt sind, wenn ich für die Menschen weine, die keine Tränen mehr haben, das ist es, was ich zu tun versuche. Peter Rowlands meint damit, dass wir alle diese Auferstehung leben müssen. Sie ist ein Akt des Tuns. Und manchmal sind wir vielleicht in unseren Zweifel so gefangen, dass wir es nicht tun können selbst. Dann sind andere da, die für uns einstehen. Deshalb gibt es Gemeinschaft. Deshalb ist es so wichtig, mit seinen Zweifeln nicht alleine zu bleiben, sondern mit anderen das zu teilen. Und wenn es nur das ist, ich kann gerade nicht mehr beten. Ich weiß nicht, ob du das schon mal erlebt hast. Ob du es erlebt hast, dass du so an Gott gezweifelt hast, dass du nicht mehr mit ihm beten konntest. Mir ist das zum letzten Mal passiert, als ein Menti von mir, den ich 3 Jahre lang begleitet habe, mit 18 Jahren an einem Autounfall tödlich verunglückt ist. Und das hat mir so den Boden weggezogen, dass ich plötzlich an allem gezweifelt habe und gedacht habe, was ist mein Glaube überhaupt noch wert? Ich kann der Nächste sein. Was ist denn dann? Was ist denn jetzt plötzlich mit dem Tod? Letzte Woche habe ich noch über Tod und Auferstehung gepredigt, Halleluja, ja, voll im Glauben, und dieses Ereignis, das hat mich so getroffen. Und ich war so dankbar, dass Leute da waren, die einfach gesagt haben, Tobi, ich glaube jetzt für dich mit. Ich bete für dich, das ist okay, sei einfach mal ruhig und glaub mir, Gott hält das aus. Gott hält dich aus. Gott ist größer als alle deine Zweifel, das ist in Ordnung. Der hält das aus. Halt du es auch aus. Und das fand ich so befreiend und das fand ich so wohltuend, zu sagen, okay, ich muss vielleicht manchmal gar keine Worte finden. Ich kann einfach da sein. Gott hält mich. Gott ist größer. Und das hat Dostojewski immer wieder erlebt, dass diese Auferstehungskraft Christi größer war als alle Erfolge und alle Niederlagen, als alle epileptischen Anfälle, als alles Hungern, als alles Schreiben. Und das wünsche ich euch, dass ihr das erlebt, dass in eurem Leben, in eurer Biografie, egal was ist, egal wie ihr gerade glaubt oder zweifelt, dass ihr das erlebt, dass Gott größer ist. Und ich möchte zum Abschluss ein paar Verse vorlesen aus dem Römerbrief, die all das, was ich gesagt habe, glaube ich, ganz treffend zusammenfassen. Und ich lade euch ein, wenn ihr wollt, könnt ihr das auch mitlesen. Römer 8. Nichts kann uns trennen von der Liebe Gottes. Was bleibt zu all dem noch zu sagen? Gott selbst ist für uns. Wer will sich dann gegen uns stellen? Er hat seinen eigenen Sohn nicht verschont, sondern hat ihn für uns alle in den Tod gegeben. Wenn er uns aber den Sohn geschenkt hat und er uns dann Sollte er uns dann nicht noch irgendetwas vorenthalten? Wer kann die Menschen anklagen, die Gott erwählt hat? Gott selbst spricht sie frei. Wer kann sie verurteilen? Christus ist für sie gestorben. Ja, noch mehr. Er ist vom Tod erweckt worden. Er hat seinen Platz an Gottes rechter Seite. Dort tritt er für uns ein. Dort tritt er für dich ein. Kann uns dann noch irgendetwas von Christus und seiner Liebe trennen? Etwa Leiden, Angst, Verfolgung, Hunger, Kälte, Gefahren für Leib und Leben oder gar die Hinrichtung? Es ergeht uns wirklich so, wie es in den Heiligen Schriften gesagt wird. Weil wir zu dir hergehören, sind wir ständig in Todesgefahr. Wir werden angesehen wie Schafe, die zum Schlachten bestimmt sind. Aber mitten in all dem triumphieren wir als Sieger mit Hilfe dessen, der uns so sehr geliebt hat. Ich bin ganz sicher, dass nichts uns von seiner Liebe trennen kann. Weder Tod noch Leben, weder Engel noch Dämonen noch andere gottfeindliche Mächte. Weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Himmel noch Hölle. Nichts. Nichts in der ganzen Welt kann uns jemals trennen von der Liebe Gottes, die in uns verbürgt ist, in Jesus Christus, unserem Herrn. Amen.